Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
So, jetzt sind wir live auf Sendung. Folge 4 von der Hanno und Dennis Akademie für Medizin sozusagen. Ich lerne hier dazu, zweites Semester mittlerweile, schätze ich bei mir.
Mindestens.
Ja, das ist gut. Wir sind heute an einem besonderen Ort, nämlich beim Echofunk. An die gilt ein Dank und ein Gruß. Krankenhausfernsehen im Krankenhaus Köln-Porz.
Historisch, 50 Jahre habe ich eben gelernt.
Oh ja, stimmt. Ja. Geburtstagsparty auch gleichzeitig.
Und jetzt Revolution mit uns hier.
Oder wir reißen das hier alles nieder heute.
Neuer Podcast.
Neue Plattform. Auf welchen Plattformen sind die?
Krankenhausfernsehen läuft hier nur im Krankenhaus, glaube ich.
Ne? Krankenhaus. Vom Krankenhausfernsehen in die mediale Welt von Instagram und Co.
So sieht's aus.
Ein TikTok-Reel wert, würde ich sagen, später.
Auf jeden Fall. Ich filme euch ja immer, während ihr sprecht. Ne? Manchmal merkt ihr es, manchmal nicht. Spätestens bei Instagram seht ihr es dann. Ja, Folge 4. Wir haben die großen Volkskrankheiten im Blick. Heute auch wieder was, nämlich eine Geschichte, die viele betrifft. Wir haben eben schon hier mit Menschen im Flur gesprochen, ohne die Namen natürlich zu nennen, aber die sagten, ja, haben wir auch schon mal gehört, das Thema. Worum geht's?
Es geht heute um den Bluthochdruck. Mhm. Wir haben ja einen schönen Titel gewählt, Under Pressure. Ja, wer ist der Interpret, Hanno?
Ich nicht.
Du hast es nicht gesungen, aber Lars, du musst es wissen, du bist Musiker.
Ich weiß es tatsächlich, David Bowie und Queen sind da im Rennen gewesen, ja.
Du musst es aber jetzt einmal trällern.
Es gibt ja hier diesen Gesangspart der Frau, den spare ich mir, aber hier so. Das ist die Basslinie auf jeden Fall.
Sehr gut, sehr gut.
Das wollten wir hören und wir wollten unseren ZuhörerInnen meinen Gesingsang ersparen, da ja auch offensichtlich jetzt der Ton abgegradet wurde.
Dann schalten wir alle aus, das weißt du.
Richtig, eben, genau.
Das wäre schade, es sind gerade mal 2 Minuten, das können wir nicht riskieren, ja.
Ja, aber es geht um Bluthochdruck. Mhm. Volkskrankheit, wichtige Krankheit, die auch in Verbindung zu unseren ganzen anderen Risikofaktoren stand. Und ich denke, der Hanno ist genau der Richtige, um uns mal einzuführen in das Thema Blutdruck, denn darauf fußt ja die ganze Erkrankung.
Ja, mittlerweile haben wir ja alle großen Risikofaktoren abgearbeitet, bis aufs Rauchen. Aber sollen wir da eine Folge für machen, fürs Rauchen? Was meint ihr?
Ich rauche nicht, aber wäre sicherlich spannend, denke ich.
Vor allem, wie werde ich es los? Ne? Das ist ja das Thema, was sich viele fragen. Das wäre sicherlich mal einen Einblick wert. Mhm.
Rauchen ist doof, Folge fertig.
Genau, leider sehr kurz. Ja,
ja, Bluthochdruck ist ja heute unser Thema. Und was ist das überhaupt? Da hilft es, sich einfach einen Stromkreislauf vorzustellen. Das finde ich ist so die beste Analogie, die man so aus dem Leben hat. Ne? Strom fließt ja auch nur dann, wenn man Spannung hat und einen Widerstand. Und die Spannung wird vom Herzen erzeugt, aber nicht gleichmäßig, sondern das Herz zieht sich zusammen, griechische Systole für zusammenziehen und entspannt sich dann auch wieder, Diastole für auseinandergehen. Und darüber wird die Spannung erzeugt, aber Strom fließt nicht, wenn kein Widerstand da ist. Mhm. Und dieser Widerstand wird durch die Aufzweigung der Blutgefäße erzeugt. Also die Blutgefäße sind ja groß und zweigen sich immer weiter aus. Und der Durchmesser dieser Gefäße wird immer, immer kleiner. Und je kleiner der wird, desto höher ist der Widerstand. Und da sind vor allen Dingen die sogenannten Arteriolen für verantwortlich. Die werden kleiner, der Durchmesser wird kleiner und die sind parallel geschaltet. Mhm. Wieder der Analogie zum Strom. Und die erzeugen in der Gesamtheit einen Widerstand, den das Herz überwinden muss, damit das Blut fließt. Mhm. Aber wie gesagt, das fließt nicht kontinuierlich, sondern das fließt in Wellen. Und diese Welle wird ein bisschen abgeschwächt durch die sogenannte Windkesselfunktion der großen Hauptschlagader. Das heißt, das Blut geht raus, die Hauptschlagader dehnt sich auf, also hält das Blut kurz fest, wenn man so will, zieht sich dann wieder zusammen und gibt das Blut dann kontinuierlich ab.
Du bist ja ein Ingenieur quasi.
Absolut. Ich finde gut, dass ihr immer so Beispiele habt, dann kann man es auf jeden Fall nachvollziehen. Elektriker, klar. Und ja. Der Durchmesser erklärt sich auch, wer in Physik aufgepasst hat, versteht es ja.
Genau, Physik ist ein gutes Stichwort. An dieser Stelle viele Grüße an meinen Physiklehrer, Herr Weber. Ja, ja, der hat mir damals in der 8. Klasse die einzige 4 auf meinem Zeugnis gegeben. Ist kein
Witz. Neben den Sechsen, meinst du?
Neben den Sechsen. Und ich bin dann tatsächlich zu ihm gegangen und habe gesagt, das geht so nicht. Das ist Ihr Fehler, nicht meiner. Also ist mir heute noch peinlich. Aber es war tatsächlich so.
In welcher Stadt war das, damit wir es eingrenzen können? Weil Weber gibt es ja öfter.
Stimmt. In Köln.
Okay, ja, gut.
Ganz in unserer Nähe.
Oh, ja, dann. Wir sind in Köln-Ports für alle, die.
Nein, das war ein total netter Kerl und er hatte auch recht. Ich war einfach eine Nulpe in Physik.
Ja, Hand hoch wäre nicht. Ich auch, glaube ich.
Ja. Ja, genau. Und das, was man als Schlusswort noch, das, was man quasi misst, ist der Druck in einer großen Arterie am Arm, der dort herrscht.
Kennt man ja.
Manschette
am Arm messen, ja.
Genau.
Ja, und jetzt ist ja die Frage, das hast du ja schön erklärt, wie der Blutdruck funktioniert. Mhm. Was ist denn zu hoher Blutdruck oder Hypertonie oder Bluthochdruck oder arterielle Hypertonie? Wir haben viele Wörter dafür. Und am Ende ist es so, dass genetische und Umwelteinflüsse gemeinsam und auch der Lebensstil dazu führen, dass der Widerstand der Gefäße ansteigt, also was der Hanno eben erzählt hat, und dadurch der Druck größer werden muss, um quasi das Blut in die kleinen Gefäße reinzukriegen. Und warum dieser Widerstand ansteigt, ist nicht so 100% komplett entschlüsselt. Es gibt verschiedene Faktoren. Es läuft über die Niere, es läuft über unser Stresssystem, unsere Hormone, Sympathikus. Und am Ende ist ein optimaler Blutdruck definiert als kleiner 120 zu 80. Mhm. Das haben aber gar nicht so viele, muss man sagen. Und ein Blutdruck, den man behandeln muss, als über 140 zu 90 in wiederholten Messungen, muss man sagen, nicht in der Einzelmessung. Und warum über 140, 90? Wie kommt es zu diesem Wert? Das ist der Wert, wo eine Behandlung einen Vorteil bringt für den Patienten. Das heißt, da sind Medikamente, wenn sie den Blutdruck weiter runterdrücken, vorteilhaft und die Patienten leben länger. Mhm. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass 140-90 der offizielle Grenzwert ist für die Messung, insbesondere für zu Hause, wenn die Patienten alleine zu Hause den Blutdruck messen und kontrollieren und trotzdem bleibt unter 120-80 der optimale Blutdruck, was das Langzeitüberleben angeht. Mhm. Aber Behandlung erst über 140 zu 90 mm Hg, 140 systolisch, 90 diastolischer Wert. Mhm.
Warum sind es tatsächlich zwei Werte? Warum hat man immer 140 zu 90, 120 zu 80?
Ja, wenn ich da ergänze, das habe ich ja gerade versucht schon zu erklären.
Ich habe es wieder nicht begriffen, Entschuldigung.
Nein, das ist, das Herz pumpt ja einmal in der Systole, das ist dann der obere Wert. Mhm. Und dann wird das Blut dann rausgeworfen. Und wenn diese Welle, die dann durch die Adern wieder abgeflossen ist, wenn gerade das Herz nicht pumpt, in der Diastole, das ist dann der untere Wert. Der Druck, der dort herrscht.
Ja, also ein Maximum und ein Minimum sozusagen.
Sozusagen, okay. Ja. Ja.
Was ja noch spannend ist beim Bluthochdruck, wir haben ja eine primäre Form und eine sekundäre Form. Mhm. Da würde mich jetzt mal fragen, was ist das denn? Und primär ist eigentlich die häufigste Form. Es sind so 90-95% der Fälle und eigentlich das, was wir alle unter Bluthochdruck kennen, nämlich dieser Anstieg des Gefäßwiderstandes und wir wissen eigentlich gar nicht genau, warum. Es sind Umwelteinflüsse, Lebensstil, Genetik. Mhm. Und dann gibt es aber 5-10% der Patienten, die haben eine spezifische Ursache, die man auch behandeln kann, um den Blutdruck wieder komplett zu normalisieren. Und Beispiele sind zum Beispiel hormonelle Störungen oder Probleme mit den Nieren, mit dem Nierengewebe oder auch mit der Nierendurchblutung. Mhm. Oder auch zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom, also das kennst du auch als Schnarchen oder Atempausen in der Nacht. Oder auch gewisse Tumore, die Hormone ausschütten in einer großen Anzahl. Mhm. Wann habe ich jetzt den Verdacht auf so eine sekundäre Hypertonie? Das fragen jetzt ja die Leute. Jetzt habe ich Bluthochdruck und wann muss ich denn danach suchen, so eine hormonelle Störung zu haben? Und das ist eigentlich relativ einfach. Es ist eigentlich die Leute, die nicht behandelbar sind, wo der Blutdruck eigentlich überhaupt nicht einstellbar ist, also unkontrollierbar. Dann die sehr, sehr jungen Hypertoniker, also Leute, die unter 40 sind und schweren Bluthochdruck haben, die sollten auf jeden Fall einmal danach suchen. Aber auch Leute, wo der Partner nachts merkt, dass da Atemaussetzer sind oder geschnarcht wird ganz laut. Mhm. Da sollten die Ohren einmal aufgehen, dass man da einmal schaut. Und Die Therapieresistenz ist aber sicherlich bei uns in der Praxis das Häufigste, wo wir eigentlich anfangen zu suchen. Und natürlich die jungen Leute, ne? Das würde ich so sagen.
Was bedeutet Therapieresistenz?
Naja, dass man immer mehr Medikamente nimmt, ohne den Blutdruck eigentlich richtig zu senken. Und
das gibt's auch, ja?
Ja, das gibt's auch. Und das ist eben eine Art Therapieversagen dann auch, ne? Man behandelt und behandelt und behandelt, aber der Blutdruck wird nicht besser. Und dann sollte man zum Spezialisten gehen und einmal diese, sagen wir mal, seltenen sekundären Formen mit anderer Ursache ausschließen, beziehungsweise man sie findet, behandeln.
Ja. Kardiologe wäre da ein Sprechpartner dann, oder muss man einen anderen Facharzt sich suchen?
Ja, teilweise den Nephrologen noch, würde ich sagen, bei gewissen Sachen, den Endokrinologen, aber ich denke, bei uns in der Klinik können wir schon eigentlich so gut wie alles abdecken. Wir haben ja ein sehr großes Labormöglichkeiten, wir haben die ganzen Bildgebungsmöglichkeiten, Ultraschall, sodass man eigentlich im Krankenhaus Potsdam-Rhein da bestens aufgehoben ist.
Ja, genau. Da sind wir auch gerade. Also das lohnt sich hinzukommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich habe immer noch die Zahl im Kopf bei den Diabetikern, dass das 2 Millionen sind, die es gar nicht wissen. Hanno nickt schon. Du hast wahrscheinlich irgendwie die Zahl im Kopf, wie viel es denn in dem Fall sind.
Also insgesamt auf der gesamten Welt, das finde ich die beeindruckendste Zahl. Lars, was glaubst du, wie viele Menschen auf der Welt leiden an Bluthochdruck?
Kommt auch wahrscheinlich auf die Region an, wo man so wohnt. Ja, ich traue mir keine Zahl zu.
Schätz mal.
Hoher Millionenbereich, würde ich mal sagen.
1,3 Milliarden Leute.
Ja, hoher Milliardenbereich.
Gut korrigiert.
Ja, wollte ich ja sagen, klar. Gut.
Genau, in Deutschland sind es 20 bis 30 Millionen Menschen, die an Bluthochdruck leiden. Also hier kann man auch tatsächlich von einer Pandemie sprechen. Das haben wir ja schon auch häufiger angesprochen, und je älter man wird, Dennis hat ja schon richtig gesagt, ne, der Blutdruck wird ja also was führt zu Blutdruck, ist sowohl Umwelteinflüsse als auch genetische Faktoren, aber auch der Alterungsprozess. Mhm. Ja, also 3 von 4 70- bis 79-jährige Menschen leiden an Bluthochdruck.
Okay.
Und wir haben ja noch die, wo wir es gar nicht feststellen. Also die sind gar nicht erfasst. Es gibt ja Leute, die messen den Blutdruck nicht, die gehen nicht zum Arzt und die haben einen Bluthochdruck. Es ist ja eine schmerzlose Erkrankheit lange Zeit. Es gibt also auch viele Leute, die Diagnose gar nicht festgestellt haben und trotzdem Bluthochdruck haben. Wahrscheinlich ist die Zahl noch viel höher.
Genau, also da habe ich aber tatsächlich nichts zu gefunden. Aber zu Kosten 6,5 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland.
Also kostet dein Nettogehalt.
Mein irgendwas zwischen Brutto und Netto. Einigen wir uns darauf.
Ja. Und man muss natürlich sagen, wenn du dazu nichts gefunden hast, dann gibt es dazu auch nichts, weil du ja alles findest im Grunde, was für Statistik verfügbar ist.
Bin der Netman. Schlecht für den Podcast, wenn ich der Netman sein muss. Nein, Quatsch, Spaß. Und die Frage ist dann natürlich auch, die sich wahrscheinlich auch schon viele Leute stellen, ab wann sollte ich denn mal gucken, ob ich überhaupt Blutdruck habe?
Auf jeden Fall.
Und da gibt es 2 Antworten. Zum einen sollte man jedes Mal, wenn man zum Arzt geht, ab dem 18. Lebensjahr opportunistisch screenen. Das heißt, man ist da, weil eine Wespe einen ins Auge gestochen hat. Ja, und dann sollte man, okay, wenn der Schmerz abgelindert ist, dann auch den Blutdruck messen.
Okay.
Oder ab dem 40. Lebensjahr einmal jährlich. Und
habe ich das erste Jahr schon verpasst jetzt?
Machen aber die Betriebsärzte ja auch meistens. Also wenn man in der Firma ist mit einem Betriebsarzt, ist man ja regelmäßig in der Vorsorge. Da wird schon viel erkannt.
Oder Hausarzt uns wahrscheinlich.
Hausarzt, ja. Genau. Ne, und da ist es dann halt so, dass man dann, wenn der Blutdruck über den vom Dennis skizzierten Grenzwerten ist, dass man innerhalb von 4 Wochen mindestens 2-mal in die Praxis muss, um diesen Blutdruck dann auch zu verifizieren, also zu sagen, das ist jetzt echt und das ist jetzt nicht nur eine Messung, die aus Versehen falsch abgenommen wurde.
Ja, wobei ich muss gerade korrigieren, mein Hausarzt hat es doch gemessen, fällt mir gerade ein letztes Jahr. Nur damit er jetzt keine Klage bekommt oder so.
Props an den Hausarzt.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt ist natürlich eine Frage, die wir uns auch stellen, was macht denn den Blutdruck eigentlich so gefährlich? Denn das ist ja, jetzt ist das eine Feststellung, da ist ein Wert zu hoch, naja, aber es hat ja auch viele Konsequenzen, dass der Blutdruck erhöht ist und vor allen Dingen auf Jahre gesehen kommen diese Konsequenzen. Hanno, was fällt dir denn so ein, was da so an Folgeschäden auftreten können?
Ja, genau, also es ist, das nennt man ja dann die blutdruckvermittelten Organschäden. Also das heißt, wir teilen das ein nach Organen, die dabei beteiligt sein können. Und da fällt mir zum einen die Niere ein, die unter dem Blutdruck leidet. Also die Niere, die zweithäufigste Ursache für eine Nierenschwäche ist der Blutdruck nach dem Diabetes. Diabetes ist Hauptursache und danach kommt direkt der Bluthochdruck. Die beiden Erkrankungen gehen ja auch quasi, würde ich sagen, einher miteinander. Und die Niere muss dann dabei auch gescreent werden. Das kann man mit zwei Methoden machen, oder das muss man sogar mit zwei Methoden machen. Zum einen kann man im Blut Stoffe bestimmen, die uns die Nierenleistung angeben. Und zum anderen ist die Niere ja ein Filterorgan. Das heißt, bestimmte Stoffe werden überhaupt nicht erst in den Harn abgegeben. Wenn aber dieser Filter durch den Blutdruck geschädigt ist, können diese Stoffe auch im Urin vorkommen. Und das kann man messen. Das heißt, einmal gehört dazu, wenn der Blutdruck diagnostiziert wird, eine Laborabnahme und eine Urinabgabe, um zu schauen, wie die Niere noch arbeitet und ob der Blutdruck da schon Schäden verursacht hat. Das ist deswegen wichtig, weil durch eine Nierenschädigung die Sterblichkeit ansteigt im Rahmen des Blutdrucks. Und da muss man ein bisschen genauer aufpassen, ob der Blutdruck denn tatsächlich auch gut eingestellt ist oder nicht.
Und Probleme mit den Nieren kriegt man ja auch nicht so direkt mit, glaube ich, ne? Oder es ist nichts, was man direkt feststellt durch Schmerzen.
Lange schmerzlos, ne? Nierenerkrankungen, ja, das stimmt.
Lange schmerzlos, der Patient merkt es nicht und meistens erst wirklich dann, wenn es zu spät ist. Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe, da aufzupassen und die entsprechende Diagnostik durchzuführen.
Ja. Aber Arno, du bist ja Kardiologe und mir fällt ja als erstes ein, bei Bluthochdruck, die Herzerkrankungen, die auftreten. Ich bin da ein bisschen weiter als mein Kollege, das merkt man schon.
Offensichtlich, so. Ja.
Zu viel Props an die Nierenleute.
Und das Herz kann ja in vielfacher Weise betroffen werden, muss man sagen. Und es gibt erstmal primär harmlos erscheinende Formen, zum Beispiel, dass sich einfach der Herzmuskel verdickt. Warum macht er das? Weil er mehr Kraft aufwenden muss, um gegen den Widerstand anzukämpfen. Und diese Verdickung ist auch das erste Frühzeichen, was der Kardiologe im Ultraschall wahrnimmt und was auch wichtig ist, um die Therapie eventuell nochmal zu überprüfen, denn dann muss man überlegen, ob man strengere Blutdruckwerte auch anstrebt, wenn sich der Blutdruck nicht korrigieren lässt oder immer noch leicht im pathologischen Bereich ist. Das andere ist, durch diese Verdickung kann es irgendwann sogar, wenn das sehr stark fortschreitet, zu einer Herzschwäche kommen, einer Herzinsuffizienz. Und da gibt es ja zwei Formen. Einmal die, wo das Herz nicht mehr gut pumpt, also die Pumpkraft nachlässt. Oder die Form, wo das Herz zwar gut pumpt, aber nicht mehr sich gut entspannen kann. Beides eigentlich nicht wirklich gut, muss man sagen, denn für die Prognose, also für das Überleben, beides sehr gefährliche Folgen des Bluthochdrucks und dringend dann auch zu therapieren und vor allen Dingen zu verhindern durch eine konsequente Blutdruckeinstellung. Ja. Fernab dieser Herzschwäche und Herzmuskelverdickung ist natürlich die Gefäßerkrankung am Herzen ein Top-Thema für uns, sprich die koronare Herzkrankheit oder die Arteriosklerose der Herzgefäße, also es verstopfen und verengen sich die Herzgefäße und das führt im schlimmsten Fall zum Herzinfarkt und das ist auch ein Hauptrisikofaktor für Herzinfarkte ist der Bluthochdruck und das macht ihn halt auch so gefährlich, denn der Herzinfarkt ist immer noch eine häufig auch tödlich verlaufende Erkrankung und wenn das das Erstauftreten auch der Diagnose Bluthochdruck ist, dann haben wir was falsch gemacht. Das heißt, wir müssen die Leute halt schon früh abholen, Vorsorge machen, um diese Folgeerkrankung am Herzen quasi zu verhindern. Und ansonsten muss man sagen, gibt es natürlich auch oft Brustschmerzen bei den Leuten mit Bluthochdruck, weil die kleinen Gefäße verkalken oder verengen und dann gibt es Schmerzen, die relativ schwer zu behandeln sind und deswegen mein Appell, Bluthochdruck frühzeitig erkennen und Blutdruck konsequent behandeln.
Haben wir noch mehr Organe, die leider betroffen sein können?
Mir wird noch ein Organ einfallen, zu dem ich eine zwiegespaltene Beziehung habe, ne? Nämlich dem Gehirn.
Oh ja.
Gerade läuft es ganz gut, habe ich das Gefühl.
Bei Hirnschäden muss man auf der einen Seite unterscheiden zwischen akuten Folgen des Bluthochdrucks. Also es kann vermehrt unter nicht gut eingestelltem Bluthochdruck zu Schlaganfällen führen, die zum einen durch Gefäßverschlüsse, aber auch durch Blutungen hervorgerufen werden können. Zum anderen Langzeitfolgen. Das sind Folgen, die dadurch entstehen, wie der Dennis gerade schon angesprochen hat, die kleinen Gefäße, die da betroffen sind, die verkalken, die führen dann, und jetzt kommen so ganz schreckliche Wörter wie Mikroblutungen, Mikroinfarkte, ne, das bedeutet, ne, das kann man auch schön im MRT dann sehen bei älteren Patienten, die dann überall ganz kleine Hirninfarkte haben und kleine Hirnblutungen. Und das führt in letzter Konsequenz dann auch zu Demenz. Ja, also ich will da keinem Angst machen, der jetzt zuhört und Bluthochdruck hat. Mhm. Aber das sind Folgen von nicht gut eingestellten Hypertonikern. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum man da gut aufpassen sollte und warum diese Erkrankung nicht zu unterschätzen ist.
Ja, absolut. Man muss ja nochmal auch sagen, die Kombination aus Blutverdünnern und Bluthochdruck kann gerade auch zu diesen blutigen Schlaganfällen führen, von denen du eben sprachst. Und deswegen ist auch gerade bei diesen Patienten, die noch ein Vorhofflimmern haben, was ja auch eine Folge des Bluthochdrucks ist, das könnten wir nochmal ergänzen. Mhm. Das hatten wir bei der letzten Folge eigentlich auch schon gesagt, dass wir auf die besonders aufpassen müssen, die brauchen einen gut eingestellten Blutdruck. Leute, die noch Blutverdünner nehmen, sind besonders gefährdet für diesen blutige Form des Schlaganfalls.
Mhm. Ja, absolut.
Ich habe auch noch ein Organ in petto.
Okay.
Da denken wir ja gar nicht so dran. Das Auge. Oh. Und das ja erstmal, da hat man ja gar nicht dran gedacht, wenn man jetzt an Bluthochdruck denkt. Aber das Auge hat natürlich auch Gefäße. Und die befinden sich auch in unserer Netzhaut. Und damit sehen wir ja. Mhm. Und wenn sich die Gefäße dort verändern, hat das auch wirklich teilweise gravierende Folgen für das Sehen. Es kann Probleme mit dem Farbsehen geben. Es kann bis zur Erblindung gehen. Mhm. Und ein Augenarzt sollte auch konsultiert werden bei einem langjährig bestehenden Bluthochdruck. Insbesondere, wenn er schlecht eingestellt ist, um hier Schäden frühzeitig zu erkennen und nicht erst dann, wenn quasi es schon zu spät ist und der Sehschaden da ist. Aber Das vergisst man ganz oft, dass das Auge auch betroffen sein kann.
Ja, so wie wir hier rumreden, das erinnert mich so ein bisschen an Film. Ich weiß nicht, ob, also ihr, weiß ich zufällig, habt ihr nicht gesehen, ne? Aber vielleicht unsere ZuhörerInnen, das ist Thank You for Smoking.
Ja,
nicht und gesehen. Wir haben jetzt über die Organschäden gesprochen, wir haben über die, jetzt über viele Risikofaktoren gesprochen und bei diesem Film geht es um einen Menschen, der in der Zigarettenbranche Lobbyismus tätig ist. Und dann sitzt er mit seinen Kollegen, die in der Waffenindustrie und in der Alkoholindustrie sind und die machen dann quasi ein Battle, wer die meisten Tote pro Jahr hat. Ja, also das ist natürlich eine Satire.
Ist anzunehmen, ja. Obwohl man weiß es nicht.
Und so reden wir ja auch darüber. Und warum komme ich da drauf? Ich komme da drauf, weil wir jetzt auch über alle Risikofaktoren gesprochen haben, die es zu bekämpfen gilt und bei denen man auch vorhersagen kann, wie hoch das Risiko ist, Herzinfarkt, Schlaganfall, Tod und Teufel zu erleiden. Ne? Aus Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin, Rauchen, ne? Mittlerweile auch Diabetes, ist jetzt ganz neu, kann man das 10-Jahres-Risiko ermitteln. Und dabei ist es halt entscheidend, dass die Leute auch mit den Werten zu uns kommen. Wenn ich da sitze und ich soll eine kardiologische Einschätzung geben, habe ich ganz oft die Blutwerte nicht zum Beispiel.
Ja.
Und ich denke, wenn man dem Patienten das oder der Patientin das vorrechnen kann. Ne, letztens hatte ich einen, der hatte ein Schlaganfallrisiko, Herzinfarkt von 16%. Das finde ich, wenn ich das hören würde,
ja, würde da, mich beunruhigen.
Würde mich motivieren oder motivieren.
Oder so, ja.
Ja, und das ist halt auch ein Grund, warum wir auch über die Organschäden hier sprechen.
Ja, elektronische Patientenakte zum Beispiel. Dann hat man alles immer direkt mit dabei.
Muss ja,
nicht mit sich rumtragen.
Genau, haben wir ja. Genau, haben wir ja. Aber ja. Dass der Befund, der Blutbefund des Hausarztes an uns mit übermittelt wird, automatisch, das gibt es leider noch nicht.
Ja.
Aber das kommt hoffentlich.
Hoffentlich.
Digitalisierung schreitet voran.
Ja.
Hoffentlich.
Ja gut, jetzt wollen wir noch feststellen, warum, jetzt haben wir den Bluthochdruck, wie kriegen wir das denn raus?
Ja.
Das ist auch ein spannendes Thema, wie wir eigentlich feststellen, dass wir Bluthochdruck haben und dafür müssen wir den Blutdruck messen. Und was kann man machen? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Beste wäre eigentlich, es im Gefäß selber zu messen. Das können wir ja auch im Krankenhaus, wir nennen das dann eine invasive Messung, also im Körper. Da wird ein kleines Plastikschläuchchen in eine Arterie, ein Blutgefäß gelegt und der Blutdruck eigentlich kontinuierlich aufgezeichnet. Und das ist eigentlich das, was wir sagen, ist die Referenzmethode. Damit kriegt man es wirklich 100% genau hin.
Ja.
Das ist aber ja nicht praktikabel, denn wir können uns ja zu Hause nicht ein Plastikschläuchlein in den Körper legen. Also außer der Lars vielleicht, das weiß ich nicht.
Der kann das jetzt auch gar nicht.
Aber da gibt es natürlich dann die Behilfsmethode nach Rivarocci. Ja, ist ein Arzt, der das Blutdruckmessen quasi mitgeprägt hat.
Rivarocci.
Ja, was auffällt, Lars, wenn du genau hinhörst, ist ja eine Alliteration.
Ja, eben.
Weißt du denn, welche typischen Figuren Alliterationen normalerweise als Namen haben?
So Comicfiguren und Schlager.
Comicfiguren. Jetzt nennen wir alle mal eine Comicfigur mit Alliteration. Ich werfe ins Boot Dagobert Duck.
Ja, hast du mir die weggenommen, die ich auch sagen wollte. Was fällt mir noch ein? Bugs Bunny fällt mir ein.
Sehr gut. Hanno?
Mickey Maus.
Mickey Maus. Roger Rabbit.
Oh ja.
Ja. Aber wir können jetzt endlos so weitermachen, muss man sagen. Aber Fakt ist, Rivarocci war keine Comicfigur, sondern hat maßgeblich die Blutdruckmessung geprägt. Und wie macht man es? Man nimmt eine Oberarmmanschette, die im Prinzip einfach nur mit Luft aufgepumpt die Oberarmdurchblutung abschnürt. Und an dem Wert, wo quasi, wenn man die Manschette wieder ablässt, der Puls einsetzt mit einem Stethoskop, ist der systolische Wert. Das ist da, wo quasi das Blut ausgeworfen wird, der obere Wert. Mhm. Und da, wo der Ton weggeht, ist der diastolische Wert, diese Windkesselfunktion. Und das ist ein sehr verlässliches Verfahren, was Gott sei Dank auch jetzt schon, ja sagen wir mal, mechanisch durchführbar ist. Das heißt, es gibt Oberarm-Blutdruckmanschetten aus der Apotheke, dem Sanitätshaus oder auch dem Discounter, die sehr genau den Blutdruck messen können. Mhm. Und die sind überlegen, den allseits beliebten und bekannten Unterarm-Manschetten, die am Handgelenk angebracht werden, weil die Messgenauigkeit deutlich, deutlich besser ist. Und wir können nur appellieren, dass Leute mit einem wirklichen Bluthochdruck so ein Gerät sich anschaffen und eher nicht diese Handmessgeräte, weil die oft fehlerhaft sind und ungenau. Mhm. Und mein Hanno, du bist in der Praxis, du siehst ja auch öfter mal die Diskrepanz der Werte, die gemessen werden. Was auch immer wichtig ist, besser ein gutes Gerät, immer eichen lassen. Hm. Messfehler sind sehr ärgerlich und können Probleme bereiten. Ja. Egal in welchem Bereich. Entweder ich therapiere, denke es, der Blutdruck ist normal oder zu niedrig, er ist aber zu hoch, ist schlecht. Mhm. Oder ich denke, der Blutdruck ist zu hoch, er ist aber eigentlich normal. Beides müssen wir erkennen. Und deswegen unsere Empfehlung, denke ich, Hanno, spreche auch für dich, wir sollten eine Oberarmblutdruckmanschette von einem Sanitätshaus, Apotheke, die wir regelmäßig eichen lassen, einsetzen, um unseren Blutdruck zu kontrollieren.
Linker, ja. Rechter Arm oder egal?
Das ist egal. Okay. Es sollte nur immer der gleiche Arm sein.
Ah, okay.
Also die Bedingungen zum Messen sollten immer die gleichen Bedingungen sein. Ja. Das bedeutet, noch ganz kurz ergänzend zu dem, was Dennis gesagt hat, was vollkommen richtig ist, sollte man ein zertifiziertes Gerät nehmen. Und dafür haben wir auch in den Shownotes Links hinterlegt von zum Beispiel der Deutschen Hochdruckliga, wo sich unsere Zuhörerinnen, wenn sie sich dafür interessieren, mal schauen können, welche Geräte man da benutzen sollte. Also man sollte, wenn man das zu Hause selber macht, sollte man, auch in der Praxis natürlich, sollte man immer die gleichen Bedingungen nehmen. Das heißt, morgens sich mindestens eine halbe Stunde nach Einnahme von Koffein oder Tabletten oder nach Sport sollte man sich hinsetzen, die Oberarmmanschette auf Herzhöhe halten, sich erstmal 3 bis 5 Minuten entspannt an den Tisch setzen und dann insgesamt 3 Messungen durchführen. Die erste Messung, genau, die erste Messung ist meistens zu hoch, die wird verworfen, weg damit, Mülleimer, und man nimmt dann den Mittel aus den beiden verbliebenen Messungen und das ist dann der Wert, den man da zu Hause für sich ermitteln kann.
Interessant. Das macht bestimmt 10% der Leute überhaupt bis zu diesem Podcast richtig, glaube ich.
Ich möchte noch was ergänzen an der Stelle, was ich für wirklich wichtig halte, und zwar das Blutdrucktagebuch halte ich für ein wirklich wichtiges Tool für die Patienten, um erstens ihren Blutdruck zu kontrollieren, aber auch in der Therapiekontrolle sind wir eigentlich gut. Und das ist etwas, was ich denke, was sehr einfach zu machen ist. Da gibt es auch vorgefertigte Hefte von der Deutschen Herzstiftung oder auch von der Bluthochdruckliga. Da gibt es verschiedene Hersteller auch von diesen Heften. Und die sind wirklich, glaube ich, ein gutes Werkzeug, um die Patienten einfach eine Rückmeldung zu geben, was da im Körper passiert. Mhm. Und deswegen finde ich das wichtig zu erwähnen, dass wir das eigentlich auch empfehlen, ein Blutdrucktagebuch zu führen.
Ja, Tagebuch für alle, die sagen, das ist mir zu esoterisch. Man kann auch einfach eine Excel-Liste machen wahrscheinlich, oder?
Ja, es gibt auch Apps zu dem Thema. Das Tagebuch ist eigentlich ja nur die kontinuierliche Aufzeichnung der Werte. Ja. Am besten 1 bis 2 Mal täglich, wenn man es schafft, wenn man einen Tag vergisst, ist das ja kein Drama. Mhm. Aber dass man eine gewisse Regelmäßigkeit diese Werte notiert, denn damit kann der Arzt auch sehr, sehr viel anfangen und kann auch seine Therapie optimieren. Mhm.
Auch hier wieder absolute Zustimmung, ausnahmsweise mal das zweite Mal heute schon.
Ja, Wahnsinn. Verrückt. Ich weiß nicht, was muss am Ort liegen. Echofunk.
Und ergänzend dazu ist, warum ist das so wichtig? Der Blutdruck ist ein dynamischer Prozess. Das bedeutet, wenn er einmal gut eingestellt ist, bedeutet das nicht, dass der 5 Jahre später immer noch gut eingestellt ist. Und das zu erkennen, weil wir haben ja schon gesagt, Bluthochdruck schmerzt nicht und ich nehme noch meine Tabletten, ist doch alles gut. Aber wenn man dann den Zeitpunkt verpasst, wo der Blutdruck sich verändert, also wo man mehr braucht, um ihn gut einzustellen, um diesen Punkt auch zu erwischen, ist das absolut richtig, so ein Blutdrucktagebuch als Hypertoniker zu führen. Und ja. Ne, man kann das ja in seinen Alltag integrieren. Das dauert nicht länger als Zähneputzen.
Ja. Ja, ein Thema, die ich immer wieder in der Praxis eigentlich gestellt kriege auch. Du siehst noch mehr als ich. Patienten kommen an und sagen, naja, immer wenn ich beim Arzt bin, dann ist mein Blutdruck zu hoch. Zu Hause ist der ganz normal. So ein Thema, ja. Hanno, hast du auch schon tausendmal gehört, oder? Und da gibt es auch ein Fachwort für.
Oh.
Es ist die Weißkittelhypertonie. Okay. Hanno, meinst du mal, du
hast die sagen? Angst vor dem Arzt.
Klar, wenn ich dann in den Raum schwebe, dann wird der Blutdruck direkt hoch, weil
oder
ich immer so streng gucke.
Oder aus Emotionen der positiven Natur.
Also wenn
Liebe.
Ich, genau, vor allen Dingen bei der bei etwas milderen Formen des Bluthochdrucks, beziehungsweise dann des gemessenen Wertes bei so zum Beispiel 140 zu 90, 145 zu 90, ist diese Aufregungssituation in der Praxis tatsächlich meistens die Ursache. Wenn ich da jedem Patienten, der mit solchen Blutdruckwerten in die Praxis kommt, sofort eine Pille verschreiben würde, dann würde ich da gar nicht mehr hinterherkommen. Und wenn ich da den Verdacht auf eine Weißkittelhypertonie habe, dann kann ich dem Patienten sagen, dass er so ein Blutdrucktagebuch führen soll. Ja, also über 7 Tage, also mindestens 7 Tage, höchstens 7 Tage, mindestens 3 Tage. Oder ich hänge ihm einfach eine 24-Stunden Langzeitblutdruckmessung an. Das bedeutet, die bekommen von uns von der Praxis so ein Gerät mit nach Hause, das dann über 24 Stunden in Abständen von 30 bzw. 20 Minuten misst und ich dann einen vernünftigen Mittelwert habe. Da kann ich auch noch andere Informationen mit rausholen. Wie ist das Verhalten nachts? Weil nachts, wenn man schläft, geht der Blutdruck runter im Normalfall. Es gibt aber auch Erkrankungen wie Diabetes oder Nierenschwäche oder das schon angesprochene sogenannte Schlafapnoe-Syndrom, das dazu führen kann, dass der Blutdruck nicht absinkt, vielleicht sogar steigt. Und ich habe da schon ein paar Patienten mit so einem Schlafapnoe-Syndrom rausgefischt, wo ich sehe, das wird nachts höher und nicht niedriger. Und die 24-Stunden-Blutdruckmessung ist mein Lieblingstool in der Praxis, sehr zum Leidwesen meiner Kollegen, die immer sagen, hey, wir haben gar keine Geräte mehr, du vernünftig. Ja, okay, gebe ich zu, mache ich auch viel. Aber ich halte es einfach auch für wichtig.
Ich würde was ergänzen. Jetzt lehnen sich ja viele unserer Zuhörer zurück und sagen, ha, ich habe nur beim Arzt hohen Blutdruck zu Hause, alles super, wunderbar. Ganz so wunderbar ist es aber nicht, weil es eine Vorstufe für eine richtige Bluthochdruckerkrankung ist. Das kardiovaskuläre Risiko, also die Wahrscheinlichkeit, einem Herztod zu sterben, ist erhöht. Und es wird auch empfohlen, eine Lifestyle-Modifikation durchzuführen. Sprich, das kommen wir ja später noch zu, nicht medikamentöse Maßnahmen zu ergreifen, um den Blutdruck zu senken. Und deswegen würde ich jetzt nochmal einen Punkt machen. Weißkittelhypertonie ist eine Vorstufe einer Erkrankung und ist nicht zu ignorieren, sondern ernst zu nehmen. Und man muss nicht direkt Tabletten vielleicht nehmen, aber man sollte schon anfangen, im, sagen wir mal, nicht medikamentösen Therapiebereich aktiv zu werden.
Kommt man, wenn man mit dem Fahrrad zum Arzt fährt und dann gemessen wird, ist der Wert dann auch höher im Zweifel? Also kann es auch daran liegen, einfach, dass man zu gestresst ankommt?
Deswegen muss man ja Ruhe halten vor einer Messung. Okay. Und jede Sportbelastung führt ja zu einem Anstieg des systolischen Blutdrucks, der sich aber bei den Sportlern auch rasch wieder normalisiert. Und der diastolische Wert bleibt eigentlich immer im Normalbereich. Das sind so die Sachen, die für die sportliche Belastung gelten.
Ja, dann hattest du dir, Dennis, eine lustige Quizrunde überlegt?
Bitte.
Dennis ist für die lustigen Ideen zuständig hier.
Ja, genau.
Wir quizzen jetzt. Oh.
Ja, genau, so ist es. Wir quizzen. Jeder darf 2 Situationen nennen, in der sein Blutdruck wahrscheinlich Uli Hoeneß-like viel zu hoch gewesen ist.
Und es gibt nichts zu gewinnen wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich. Ja, doch, das Gelächter des Publikums. Ne, gibt's das hier, ne? Ja.
Vielleicht hören wir das irgendwie.
Genau, nimmt doch das mal auf und postet das, euer Gelächter.
Genau. Ja. So,
sehr gut.
Ich starte, ich hatte die Idee. Und zwar werfe ich in den Ring, höchster Blutdruck. Ich war ja in Österreich ein Jahr, hab da gearbeitet und hatte einen Arbeitskollegen. Und Österreich ist ja ein Bergvolk, wie wir alle wissen. Die sind ja als Kleinkinder, wandern die schon. Und er hat zu mir gesagt, komm, wir fahren mit dem Fahrrad den Geißberg hoch. Und dann habe ich natürlich gesagt, naja, kein Problem, ich bin ja top trainiert. Bin auf mein viel zu kleines Scott Mountainbike gestiegen und diesen Berg hochgeradelt. Und untenrum ging es noch ganz gut. Als ich fast senkrecht war und ich mit einer Tausender Umdrehungszahl getreten habe, und das Laktat meinen Körper durchströmte und ich Angst hatte, rückwärts runterzurollen. Ich glaube, da war mein Blutdruck 400 um in diesem Sport, ich war völlig überanstrengend, aber es war extrem lustig. Ich bin immer oben angekommen und dann dachte ich, ich habe es geschafft, aber Pustekuchen, denn wenn man runterfährt, ist das auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Man muss ja bremsen die ganze Zeit und das Gleichgewicht halten.
Ja.
Ich war so froh, als ich unten im Biergarten saß und es war meine letzte Bergtour mit dem Fahrrad.
Ja, also ich freue mich bei dieser Anekdote am meisten, dass untenrum noch alles gut war.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch Kinder bekommen, meinst du?
Ja, das stimmt. Sehr beruhigend, ja.
So, Lars, du bist dran.
Ich überlege gerade, ob das überhaupt mit Blutdruck zusammenhängt, aber ich hatte, also, als ich Fußball gespielt habe, so mit 15, 14 rum, sowas habe ich, wenn es sehr heiß war im Sommer und wir so auf dem Feld waren, Ascheplatz, wie man das so kennt, hatte ich so bei einem Spiel die Anwandlung, dass ich gesagt habe, oh, ich muss nichts trinken bis zur Halbzeit. Ne, es stand Wasser am Spielfeld rein, es war alles da und in der Halbzeit, ich habe wenig getrunken, bis gar nichts, kann man sagen, hatte ich einen sehr, sehr roten Kopf. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Sonnenstich war oder ob da auch der Blutdruck ein bisschen hochgegangen ist, keine Ahnung.
Schwer zu sagen, aber kann sein. Also höchster Blut beim Fußball. Du bist voll dabei.
Möglicherweise. Ich war hoch engagiert bis zum 18. Lebensjahr.
Habt ihr gewonnen?
Wir haben relativ oft gewonnen tatsächlich.
Gut.
Ja. Aber die Anekdote kann ich auch noch erzählen. Mein letztes Spiel war ein Pokalendspiel, das haben wir aber auch nur 7-1 verloren tatsächlich.
Würdest du sagen, ihr habt relativ oft gewonnen wegen oder trotz dir?
Gut, wenn ich gespielt habe, haben wir natürlich extra hoch gewonnen, ist ja klar.
Dann okay. Kommen wir von relativ häufig gewonnen zu relativ häufig verloren.
Genau.
Erzähl ja, mal
Fußball,
eine Geschichte.
Fußball ist ein gutes Stichwort. Und zwar WM 2006, mhm. Argentinien gegen Deutschland.
Oh,
Elfmeterschießen.
Oh, oh, oh,
ja. Ja, wer weiß es nicht mehr?
Der Zettel.
Genau, der Zettel. Elfmeterschießen, ahnte jede Ecke, hatte jeder auf dem Zettel. Dieses Spiel war so unfassbar spannend. Ich glaube, ich habe noch nie ein spannenderes Spiel gesehen. Ich war bei meinem Vater und ich saß nah an der Scheibe und ich musste mich immer an dieser Scheibe festhalten und die war danach vollgepatscht von meinen Fingern. Und man hat ja interessanterweise danach eine kleine Studie im Großraum München durchgeführt, wo während dieser 120 plus Minuten die Herzinfarktrate um das Vierfache angestiegen ist. Das
Nein.
ist Wahnsinn, doch, das war so.
Und nur in München, Region.
Nee, man hat nur da diese Studie durchgeführt.
Ja, aber
das wird,
muss ja anders.
Das muss ja überall so gewesen sein, ja. Weil, wie gesagt, also dieses Spiel, diese Atmosphäre, und das war ja wirklich auf Messerschneide, da war mein Blutdruck, glaube ich, permanent auf 180, 190. Und ich glaube, die, man muss es mittlerweile sagen, Älteren unter uns werden es nachvollziehen können.
Ja, amtliche 17 Jahre her, muss man sagen. Das ist der
ja.
Wahnsinn.
Also ich habe noch eins, Geburt der Kinder. Mein erster, mein großer Sohn, der Mika. Ja. Geburtsstillstand und dann ging es zum Kaiserschnitt. Mhm. Und dann saß ich da vor diesem kleinen OP auf so einem Hocker. Und ich glaube, der Blutdruck war 900, würde
ja,
ich sagen.
Ich.
Völlige Aufregung. Und am Ende war alles gut, aber da ist mir das Blut bis in den Kopf geschlagen. Da saß man da wirklich so verloren, auch als Arzt. Man ist ja auch nur ein Mensch, ne? Man weiß ja, ja. viel. Und, aber das war schon sehr aufregend, muss ich sagen.
Ja. Und manchmal ist zu viel Wissen auch nicht gut, ja. glaube ich. Ne?
Nee, auf keinen Fall.
Ja.
Auf keinen Fall.
Ja.
Eher schlecht.
Und ja, kann ich so nachvollziehen, diese Sorge gleichzeitig mit dieser Freude verbunden, das treibt die
ja.
Tinte in den Füller.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Machen wir noch eine Runde? Oder?
Ja, der Dennis
ja, durfte
zwei Schritte.
Ja,
stimmt, Dennis hatte schon angefangen. Ja, dann
ja.
hau du einen raus. Ich
ja,
denke,
ich habe
noch.
Genau, ich habe noch eine. Und zwar wurde mir zu irgendeinem meiner Geburtstage um die 30 rum, glaube ich, ein nicht Bungee-Sprung, sondern Fallschirmsprung geschenkt.
Ohne
und,
Schirm.
Ohne Schirm. Und
genau.
Und ich weiß noch, wie ich da in diesem Flugzeug saß und da runter geguckt habe und die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, oh Gott. Und dann auf 4000 Metern wurde das Flugzeug dann viel langsamer. Die Luke ging auf und du in dem Tandemsprung musst du ja, bist du ja vorne. Das heißt, wenn du dich da hinsetzt, dann sitzt du da und da sind 4000 Meter Luft unter dir.
Ja.
Und in dem Moment, wo derjenige hinter dir den Impuls gibt, das ist einfach nicht zu beschreiben. Und ich hatte auch gebucht, dass man mich dabei filmt. Und man und den diesen Moment haben die auch noch in Zeitlupe gemacht und man sieht so meinen Gesichtsausdruck, also da würde ich sagen 200 zu 120.
Ja.
Ja.
Aber war super. Also kann ich nur jedem, der keine Höhenangst empfehlen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Das glaube ich, ja, ja. So der Annalena Baerbock-Moment, die hatte das ja in letzter Zeit relativ oft, dass ihr Flieger nicht so ganz in Ordnung
Ach so,
ja.
Ah, okay, okay, okay.
Angst in der Luft.
Ja, stimmt. Die mussten das Kerosin da irgendwie ja. abpumpen, ne?
Umweltfreundlich 80
Alter
Tonnen
Schwede.
Oder sowas. Ja.
Naja.
Nun gut. Es ist nochmal gerade gut gegangen, zum Glück. Ja, ich überlege immer noch, mir fällt gar nichts ein. Mir wird immer nachgesagt, dass ich nie nervös bin. Deswegen fällt mir tatsächlich nichts ein. Ich bin immer nervös, wenn ich mit euch hier stehe.
Ja, also, das verstehe ich. Also,
ja, wegen ja, euch.
Hanno aber ist auch ein Tier, ne?
Genau. Ja. Und die Fragen am Ende immer, diese drei. Fass doch mal zusammen, Lars. Das
da
macht
streng,
mir.
Ja, streng,
da kriege ich Blut hoch.
Aber du bist entlassen, du musst keine zwei. Wir haben, glaube ich, jetzt genug gelacht. Machen wir mal weiter im
Skript. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Genau. Du hattest ja schon angesprochen, Dennis, dass wir auf die Verhinderung von Blutdruck oder die Therapie von Blutdruck ausführlich eingehen. Und da gibt es ja wieder die zwei großen Gruppen, die ja auch schon bei den anderen Folgen im Vordergrund standen. Also entweder Maßnahmen ohne Medikamente, wo der Patient selber aktiv werden kann, und medikamentöse Maßnahmen. Und ich war am Wochenende bei meiner Familie im Wittgensteiner Land, und da gab es so ein bisschen, ich habe die gezwungen,
ne?
die müssen sich auch den Podcast immer anhören.
Alle drei
Folgen. Und meine Schwester, die war so, die guckte dann so, zog eine Augenbraue hoch und sagte, ja, aber ich esse immer noch Tiefkühlpizza.
Und aus Protest.
Ihr dürft mir das nicht ausreden. damit man uns nicht falsch versteht, wir geben ja zum einen auch nur die Empfehlungen weiter, das denken wir uns ja nicht aus, und zum anderen wollen wir ja auch aus niemandem einen Mönch machen. Natürlich kann man weiterhin Tiefkühlpizza essen, aber vielleicht nicht jeden Tag.
Ja, wir führen kein Klassenbuch, wollen wir damit sagen.
Es genau.
Gibt keine roten Striche.
Und wir wollen auch nicht päpstlicher sein als der Papst, sondern nur die, ne, und was man letztendlich draus macht, ist jedem selbst überlassen, aber natürlich darf man auch ab und zu über die Stränge schlagen. Da fällt mir auch so eine Melodie aus dem Schlager aus meiner Jugend ein: Alles, was ich will, ist verboten, macht dick oder kostet zu viel.
Ja, und aber, genau die Schallplatte wirst du hier finden in diesem Archiv.
Auf jeden Fall.
Aber wenn man sich die Wand hier anguckt.
Ich sag mal was Positives. Es gibt ja nicht nur Verzicht, um gesund zu leben. Es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, aktiv seinen Lebenswandel zu gestalten. Und ich glaube, die Vielzahl an Möglichkeiten, gesund zu leben, das ist das, was man ausschöpfen muss. Und da muss jeder seinen individuellen Weg finden. Und
genau.
Wir beraten ja am Ende und geben Empfehlungen. Aber die Umsetzung, die liegt ja bei den Leuten selber. Und da gibt es auch für jeden, glaube ich, das individuell richtige Paket.
Ja, genau.
Positive jeder, Verstärkung nennt man es ja
genau,
heute.
Genau, das denke ich auch. Ne? Aber nicht, dass man uns falsch versteht, dass wir jede Maßnahme konsequent bis zum letzten umgesetzt haben wollen. Das ist ja auch nicht motivationsfördernd. Kleine Schritte anfangen, vielleicht nur jeden zweiten Tag Tiefkühlpizza ne, und eine halbe Stunde einfach spazieren gehen, statt sich vorzunehmen, beim nächsten Köln-Marathon teilzunehmen.
Ja. Aber jetzt machen wir mal eins. Jetzt haben wir da einen Patienten mit Bluthochdruck. So. Und das haben wir gerade frisch festgestellt. Und oh je, jetzt wollen wir was tun. Und wenn du in der Praxis sitzt, Hanno, nenn mal eine Maßnahme, die du überzeugend findest, um den Blutdruck zu senken, wo du sagst, das empfehle ich eigentlich immer.
Ja, Salzverzicht. Mhm. Also da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, also ich habe ja die Situation jeden Tag. Ne, also heute auch. Ne, ich hatte, glaube ich, 17 oder 18 Patienten und da waren bestimmt 4, 5 Leute dabei mit Bluthochdruck. Mhm. Und Salzverzicht ist deshalb so effektiv, weil jede Maßnahme, die wir empfehlen, ist auch immer abhängig davon, von welchem Niveau der Patient kommt. Ja, das heißt, ich kann jetzt dir, Lars, ne, halbes Hemd, nicht empfehlen, 5 Kilo abzunehmen, damit du deinen Blutdruck, damit du deinen Blutdruck senkst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Bei Patienten, die ein BMI größer 30 haben, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Mhm. Und beim Salzverzicht, ich glaube, bei unserem Essen, wenn du nicht aktiv komplett jedes Label liest, dann essen wir alle mehr als die empfohlenen 6 Gramm am Tag.
Aber locker.
Und ich ergänze mal, was? Eine Brezel vom Bäcker hat 3 Gramm.
Ja, genau.
Das ist ja nichts an dem Tag, was wir essen. Und Tiefkühlpizza wollen wir gar nicht, da sprengen wir, glaube ich, schon die 6 Gramm, wenn wir das mit Salami essen und so. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Spannendes Thema, aber ich habe eine Information: zu wenig Salz steigert das Risiko für Erkrankungen auch, und das beginnt, wenn man unter 3 Gramm zu sich nimmt. Das heißt, wir haben da eigentlich einen recht schmalen Korridor und ich glaube, dass das auch schwer zu steuern ist für die Leute. Was empfiehlst du denn dann, wenn man jetzt sagt, okay, überall auf die Werte gucken, wo ist wie viel Salz drin? 5 Gramm ist fast nichts.
Genau.
Ist ja schwer zu schaffen.
Ne? Also ich denke, weniger, also nicht, dass das diesen Korridor zu treffen, ist, glaube ich, unmöglich. Du hattest das Beispiel mit dem Regenbogen fotografieren genommen, ist ähnlich.
Ja.
Wie wäre es aber als allererstes mit Verzicht auf Nachsalzen?
Mhm. Guter Punkt.
Ja. Ja, machen das sehr viele, ja.
Genau, mache ich auch. Ja. Na, wenn meine Frau kommt, nein, komm, anderes Thema.
es geht nur mit Salz.
Schneid das raus.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Verdammter Schovi. nein, Quatsch. Wir haben ein kleines Battle. Auch kein ernst gemeintes. Naja, auf jeden Fall dieses Nachsalzen. Dann, klar, gibt's, ja, auf Pommes zu verzichten, wird mir auch schwerfallen.
Chips.
Ja. Ne, auf diese salzhaltigen Lebensmittel. Aber? Und anstatt Salz kann man auch bestimmte Gewürzmischungen als Alternative, wenn ich Fleisch oder Fisch würze, kann man es auch nehmen, um diesen Geschmack reinzubringen. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt auch sagen wolltest,
ich denke.
Dass der Körper sich zurückgewöhnt, dass die Geschmacksnerven wieder empfindlicher werden.
Ja.
Ne, und dass man irgendwann gar nicht mehr das merkt, dass das gar nicht so gesalzen ist, weil wir uns schon so krass dran gewöhnt haben.
Ja. Oder erstmal Rauchen aufhören, dann schmeckt man sowieso mehr und dann brauchen wir auch kein Salz mehr.
Rauchen aufhören sowieso.
Ja.
Aber was ich spannend finde, ist eigentlich auch Kaliumsalz zu verwenden. Also Natrium ist ja das, was wir als Kochsalz kennen, ist ja Natriumchlorid. Mhm. Aber es gibt auch Kaliumchlorid. Mhm. Und der Blutdruck kann gesenkt werden, indem man zum Beispiel mit Kaliumchlorid anfängt, seine Soßen zu würzen. Man darf es aber auch nicht exzessiv machen, weil dann steigt der Blutdruck wieder an. Aber ein Therapieansatz ist, sich nicht mehr Natriumchlorid als Salz zu holen, sondern Kaliumchlorid. Und wo gibt es das? In der Apotheke. Und es ist relativ teuer, muss man sagen. Das ist natürlich für viele ein Killer, wenn ich da irgendwie statt 2 Euro 6 Euro bezahle für eine Packung Salz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Preise sind auf jeden Fall deutlich unterschiedlich, weil es halt ein Medizinprodukt ist. Und das ist leider, muss man sagen, könnte man, glaube ich, industriell da auch ein bisschen nachhelfen und das besser ausbalancieren.
Aber warum ist das besser? Ist ja auch Salz.
Ja, weil das Natrium das Salzmolekül ist, was in der Niere dafür sorgt, dass die Niere anfängt, mehr zu filtrieren, um das Natrium loszuwerden. Mhm. Und das wiederum zu einer höheren Durchblutung der Niere führt, zu einer Hormonausschüttung und die Gefäße stellen sich eng. Ja. Das heißt, das hängt zusammen. Und das hat man beim Kalium nicht so. Aber auch nur in gewissen Grenzen. Also wenn ich exzessiv Kalium zu mir nehme, bekomme ich auch einen Bluthochdruck. Mhm. Das heißt, das ist eine Begleitmöglichkeit, dass man zum Beispiel nachsalzt, mit Kaliumsalz. Wäre jetzt mal so eine Möglichkeit. Ne?
Ja. Wie viel Potenzial steckt da drin?
Ja, also so 5 bis 8 mm Hg systolisch, je nach Studie. Es ist natürlich, hört sich erstmal wenig an, aber wir werden ja heute noch kennenlernen, dass das über die Maßnahmen insgesamt, also viele Maßnahmen addieren sich zu einem guten Blutdruckeffekt. Die Einzelnen haben oft immer nur 3 mm Hg, 5 mm Hg, hört sich erstmal wenig an. Ich habe einen Blutdruck von 180, ich muss 60 runter, dann ist das ja nicht viel. Aber wenn ich alle Maßnahmen kombiniere, dann habe ich einen schönen Effekt.
Ja, genau. Und das führt auch dazu, dass man weniger insgesamt bei allen Maßnahmen in der Summe, dass man weniger Blutdruckmittel braucht, um den Blutdruck vernünftig einzustellen und kann auch die Wirkung von einzelnen Medikamenten erhöhen, ne, sodass das auf gar keinen Fall eine Verschwendung ist oder so. Insgesamt muss man zu den konservativen Maßnahmen aber sagen, dass bei den meisten Patienten das nicht ausreicht und man mit Medikamenten dann, gut, da greife ich jetzt aber auch ein bisschen vor, wir sind ja noch nicht am Ende der konservativen Maßnahmen. Dennis, was würde dir denn noch einfallen?
Jetzt haben wir natürlich mit dem Salz ein großes Thema erschlagen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Aber Stress ist auch ein Risikofaktor und ein Treiber für Bluthochdruck. Geht über den Sympathikus, unser Nervensystem, über Stresshormone. Und Stressreduktion kann den Blutdruck wirklich gut auch senken. Und jetzt sagen natürlich viele, boah, wie kann ich denn meinen Stress reduzieren? Man kann natürlich den Workload auf der Arbeit runterschrauben, aber es gibt gute Daten eigentlich auch zu Entspannungstechniken, zu Yoga, zu Meditation, dass man einfach den Blutdruck dadurch senken kann, Ruhephasen zu finden für den Körper und nicht diesen permanenten Ausstoß von Stresshormonen zu befeuern. Und auch zum Beispiel Koffein steigert ja den Blutdruck. Und da ist ganz klar, Koffeinreduktion kann den Blutdruck in kleinen Grenzen auch positiv beeinflussen. Das heißt jetzt nicht, wenn er keinen Kaffee mehr trinken muss, aber wenn ich 12 Espresso am Tag trinke, sollte ich mal drüber nachdenken, da mal runterzufahren. Ne?
Freut sich auch der Magen, glaube ich.
Ja, also. Und dieses sympathische System ist ja auch direkt verbunden, zum Beispiel mit dem Drogenkonsum, ist auch eine sehr seltene Ursache. Mhm. Amphetamine, Kokain, all das sind Ursachen für Bluthochdruck, weil durch diese Stimulanzien quasi zentral aus dem Nervensystem der Blutdruck hochgesetzt wird, durch diese, sagen wir mal, Stresshormone, die da massiv ausgeschüttet werden. Und deswegen ganz klar, aber das müssen wir ja eh sagen, Drogenkonsum, vor allem chemische Drogen, Aufputschmittel, machen krank und auf Dauer herzkrank und gefäßkrank und man sollte davon die Finger lassen.
Ja, definitiv, ja.
Bei mir ist die Antwort immer ja, wenn mich einer fragt, ob ich Kaffee haben will, deswegen fragen mich meine Mitarbeiter oder meine Kolleginnen gar nicht mehr. Die bringen mir das einfach.
Ja, ich habe Kaffee.
Wenn die merken, dass das
Level wieder. Aber du hast auch den Latte Karamell Mocchino oder wie das heißt das bei dir?
Den trinke
ich. Mit Flavor. Genau. Ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe aufgehört Kaffee zu trinken, obwohl ich großer Fan bin, aber ich habe gemerkt, es nicht so, tut mir nicht so gut. Ich hatte tatsächlich Entzugserscheinungen, obwohl ich so 3 Tassen am Tag getrunken hatte. Ich hatte 2 Tage extrem Kopfschmerzen.
Und bei mir ist so, wenn ich Kaffee trinke, drehe ich extrem auf und werde manisch. Ich darf also daher keinen Kaffee trinken.
Du bist wie Hemmi das Eichhörnchen. Aus ab durch die Hecke. Weiterer Filmzitat, sehr gut.
Ja.
Ein großer Faktor, ich hatte es auch schon mal ein bisschen angerissen, ist ja die Übergewichtigkeit. Mhm. Und bei übergewichtigen Personen hat man pro Kilogramm Körpergewicht, das man verliert, tatsächlich das Potenzial, 1 mmHg pro Kilogramm zu verlieren.
Okay. Finde
ich eigentlich ziemlich einfach, konnte ich mir gut merken.
Ja,
man muss halt, wie gesagt, auch dabei gibt es ja auch, das wird auch da explizit angesprochen in der Leitlinie, den Jojo-Effekt, dass man sowas verhindern soll. Ne? Man muss eine dauerhafte Motivation finden. Der beste Weg abzunehmen ist durch eine Diät und Sport und durch die dauerhafte Durchführung der lebensverändernden Maßnahme. Das ist nicht einfach. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, um abzunehmen. Wir hatten es auch schon angesprochen, einmal durch das Ozempic, ne, dass gerade in der Kombination Adipositas, Hypertonie und Diabetes einfach Gold ist, muss man einfach sagen. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit der chirurgischen Magenbypass-Operation. Da sind die Hürden hinzukommen, aber auch relativ hoch, weil man vorher nachweisen muss, dass alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind.
Und da machen wir bestimmt mal eine Adipositas-Folge zu, denn ich finde das eigentlich ganz spannend, die Therapien der Adipositas, also des Übergewichts, die nehmen ja, sind auf dem Vormarsch und da gibt es ja auch einige Möglichkeiten und ich denke, da werden wir uns immer noch mal zusammenfinden zu dem Thema, weil das ja auch unsere Zuhörer sicherlich interessiert.
Das glaube ich auch, ja.
Ich habe auch noch was, was man machen kann und das ist Alkohol und zwar ein Getränk pro Tag erhöht den Blutdruck, ne? Muss man mal so festhalten. Das ist also gar nicht so viel, was man trinken muss, ein Getränk, also ein Glas Bier. Und es gibt ja so ein Mehr, was ich glaube ich auch so ein bisschen mal entkräften möchte, das heißt, dass der Alkohol gesund fürs Herz ist. Das ist so ein Ammenmärchen, was sich da, gibt es auch einige Untersuchungen, die aber an kleinen Patientenzahlen ist das ein halbes Glas Rotwein pro Tag, das Herz schützt. Man muss sagen, dass wir heute eigentlich keinen Beleg haben, dass Alkohol in irgendeiner Form für den Körper gesund ist, sondern im Gegenteil, dass Alkohol immer auch den Körper schädigt.
Ja.
Und Alkohol steigert den Blutdruck. Je mehr man trinkt, desto stärker. Erhöht das Risiko, an einem Herztod zu sterben. Und das heißt nicht, dass ich nichts mehr trinken soll, aber dass man den Alkoholkonsum halt begrenzt und dass man in einem normalen Maße trinkt und dass man vielleicht anlassbezogen trinkt und vor allem auf dieses tägliche Trinken, das ist einfach nicht gesund und das ist auch für die Leber, für viele andere Organe schädlich, da muss man einfach auch mal aufklären.
Ja, nicht, dass die Alkohollobby diese Geschichte gestreut haben könnte.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Nein.
Sowas passiert in unserer Welt nicht.
Nein.
Dann Sport, hatten wir schon angesprochen.
Ja.
Prinzipiell ist zu sagen, fast jeder Sport ist gut. Also ein richtiger Kraftsportler, das ist zwar nicht explizit erwähnt, aber ich glaube, und Dennis, du wirst mir da sicherlich zustimmen, dass diese maximal Spitzenbelastungen von den Bodybuildern im Rahmen von einer Hypertonie einfach Gift sind.
Okay.
Ja. Beim Bluthochdruck muss man erstmal prinzipiell 2 Sachen unterscheiden. Zum einen der Blutdruck, der nur im Sport entsteht. Das heißt also, wenn man eigentlich normalerweise keinen hohen Blutdruck hat, aber dann Sport macht und bestimmte Werte überschreitet, ist das dann eine sportinduzierte Hypertonie. Da gelten unter ergometrischer, also Fahrradbelastung, Werte von über 200 für Frauen und über 220 für Männer, wenn es da drunter ist. Ne? Also
Blutdruck.
Macht euch keine Sorgen. Ja, wenn der Blutdruck unter diesen Werten ist, auch bei 190, kein Problem. Das ist normal.
Beim Sport steigt der systolische Blutdruck an.
Ja. Ja, genau.
Klingt auch logisch, ja.
Ja, ja. Er holt sich aber auch schnell wieder beim Gesunden. Das ist ein großer Unterschied, den man, glaube ich, mal betonen möchte. Ne?
Genau. Und auf die andere Seite beim Sport, der andere Aspekt ist ja, wie wirkt sich der Sport beim Hypertoniker aus, der so den handelsüblichen Bluthochdruck hat. Und da muss man sagen, jeder Sport ist gut. Das ist so. Ne? Also aber verschiedene Sportformen haben verschiedene Potenziale. Und als ob wir uns abgesprochen hätten, diesmal mit dem British Journal of Medicine, die haben eine riesige Meta-Analyse gemacht, also eine Analyse von verschiedenen Studien zu dem Thema, insgesamt 270 mit insgesamt 16.000 Patienten. Und die haben rausgefunden, und das hätte ich niemals gedacht, dass isometrische Belastung das größte Potenzial hat, um den Blutdruck zu senken. Stichwort Planks. Ne, das ist ja so in aller Munde. Ne, also das heißt, isometrische Belastung bedeutet, dass man die Muskeln anspannt, eine Anspannung hat, ohne dass man die Gelenke bewegt. Zum Beispiel wie bei Planks. Oder wenn man sich in der Hockposition an die Wand lehnt. Wenn man das dreimal die Woche macht und dann Volumen von insgesamt 15, 20 Minuten abreißt, dann hat das Potenzial, den Blutdruck um 8 mm Hg zu senken.
Und das ist nicht wenig, muss man sagen. Ne?
Das
also, dass wir denken erstmal, es ist wenig,
und
aber
ist,
auch im Vergleich zu unseren guten Medikamenten ist das gar nicht mal wenig.
Genau. Okay. Und Resistance-Training, also Training gegen Widerstand, ist auch gut. Die handelsüblichen Sportarten, Schwimmen, Laufen. Und meine Empfehlung wäre, eine Kombination aus allem zu machen.
Was ist denn mit E-Sport? Ist das auch gut?
Wenn man dabei in diesem komischen Hocke
sitzt, kommt drauf an.
Mit Chips
wenn du mich wieder geärgert hast, ist das ganz gut, mal ein bisschen
Dampf ablassen.
Genau, Dampf ablassen. Nee, E-Sport, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es nicht so.
Nur in der Plank.
Nur E-Sport während des Plankens.
E-Sport in der Plank, das ist gut.
Und das sind die wahren Könner, die das machen.
Sonst keine Empfehlung. Oder Lars an der Wand hinten gestützt geht auch für zu Hause.
Oder das.
Hardcore Soulsborne-Spiele hier. Ja. Genau, also wie gesagt, alle diese Sportarten haben das Potenzial, den Blutdruck zu senken. Und ich glaube, wenn man Resistance-Training mit ein bisschen Joggen und den isometrischen Belastungen kombiniert, dann hat man wirklich ein gutes Trainingsprogramm. Man muss auch nicht viel machen, eine halbe Stunde reicht. Also wenn ich eine Viertelstunde laufen gehe, 10 Minuten Resistance-Training und dann noch 2 Minuten Planke, dann ist das schon ein Top-Programm für einen Hypertoniker.
Und auch generell nicht schädlich.
Sport ist ja immer, ich weiß nicht, wir reden jetzt auch das dritte oder vierte Mal über Sport.
Wir machen auch gerne Sport.
Ja.
Sind wir mal ehrlich. Also das ist ja auch was Schönes, was Spaß macht. Und nach der anfänglichen, Anstrengung reinzukommen in die Nummer, ist das ja was sehr Befreiendes und Angenehmes. Und ich glaube, wir reden ja hier auch nicht über Leistungssport und Qual, sondern über Gesundheitssport und Bewegung. Ja. Und das sind ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Ja, absolut. Ja. Genau. Dann noch ein kleiner Aspekt. Die Umweltbelastung durch Lärm und Umweltverschmutzung in der Luft führt auch zu Bluthochdruck.
Wow.
Ist natürlich schwierig umzusetzen. Ne? Also die Empfehlung in den Wald ziehen.
Genau, mit Zelt.
Mit Zelt. Das ist, glaube ich, eher die Aufgabe auch der Politik. Ne, bessere Luftfilter, weniger Straßenverkehr mit Verbrennern. Die E-Autos sind ja auch deutlich leiser. Da habe ich auch wenn ich meinen Kleinen zur Kita mit dem Rad fahre und an der inneren Kanalstraße langfahren muss, habe ich irgendwann mal, das ist eine Hauptverkehrsstraße in Köln.
Sehr stark befahren, ja.
Sehr stark befahren. Da habe ich irgendwann die Möglichkeit, nach rechts in den Park zu fahren. Das sind 10 Meter. Und es ist ein riesiger Unterschied. Also man merkt das selber richtig, wie man da auch ruhiger wird.
Ja.
Ich werde da ruhiger. Na, ich bin ja ein Flucher hinterm Steuer auch.
Kann mir gar nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht.
Und in dem Moment merkst du richtig, wie du richtig runterfährst.
Ja, dann beschimpfst du die Bäume und nicht mehr die Autofahrer. Ne?
Aber die wehren sich ja nicht.
Ja, ja. Erstmal die nehmen es hin und verwelken dann.
Genau. Ja, ne? Aber das sind die konservativen Maßnahmen. Ich denke, da gibt es viel Potenzial. Eine Schwierigkeit, die die Leitlinie auch anerkennt, ist aber, dass die natürlich nur inkonsequent umgesetzt werden können auch. Das ist ja relativ viel und das schafft man nicht von heute auf morgen, so dass letztendlich bei fast allen Patienten am Ende des Tages auch Medikamente eine Rolle spielen müssen.
Ich habe noch eine Frage an dich, Hanno. Du bist ja aus der Praxis. Jetzt haben wir ja da einige Maßnahmen, aber wir haben ja in der Praxis oft nur sehr begrenzt Zeit, um unsere Patienten zu behandeln. Wie machst du das, dass du diesen ganzen, sagen wir mal, Blumenstrauß an nicht-medikamentösen Maßnahmen den Leuten individuell nahebringst? Wie können wir das schaffen, dass wir unseren Patienten quasi auf die richtige Straße bringen? Denn man braucht ja auch so ein bisschen Anleitung. Das schafft man ja nicht alleine, ne?
Wünscht man sich auch vom Arzt.
Ich empfehle den Podcast.
Genau. Der QR-Code steht ja im Wartebereich.
QR-Code raus. Nein, also Spaß beiseite. Ich versuche, die Hauptmaßnahmen, die für den Patienten individuell offensichtlich sind, also bei einem adipösen Patienten, abnehmen, Sport, Salzrestriktion, nahezubringen, während ich ihn untersuche. Ne, also das geht nicht anders. Ich kann mich nicht danach noch 20 Minuten mit ihm hinsetzen, das würde ich gerne, aber ich muss das kombinieren und ich versuche, so viele Dinge wie möglich mit dem Patienten zu besprechen, während ich den Ultraschall durchführe. Das musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Das ist nicht so ganz einfach.
Wollte ich gerade sagen, ist ja Multitasking.
Genau, aber das klappt. Nicht, ne? Und genau, aber letztendlich bekomme ich viel von dem unter, was ich dem Patienten mitgeben will. Und zwar, und das sage ich jedem Patienten, fangen Sie klein an. Das ist das A und O in der Psychologie. Fangen Sie klein an, wenn Sie sich die Ziele zu hoch stecken, demotiviert das. Und es führt dazu, dass Sie nichts von dem, was Sie sich eigentlich vorgenommen haben, umsetzen können. Und dann halt, wie gesagt, je nachdem, wen ich da halt vor mir habe. Habe ich jetzt den 40-Jährigen vor mir, der ein BMI von 35 hat und bisher halt viel E-Sports gemacht hat und dabei Chips isst, den berate ich natürlich ganz anders als die 75-jährige, etwas dünnere, ältere Dame, bei der Blutdruck auf einmal auch wieder ansteigt und was man da machen kann.
Ja. Ich glaube auch, wir brauchen gesellschaftlich auch nochmal mehr Aufklärung. Wir brauchen auch sowas wie Gesundheitscoaches, weil das kann man vom Arzt halt auch nicht verlangen, dass er komplett das Leben plant und Pläne rausgibt. Da wird ja viel Geld mit verdient im Internet, leider auch viel mit, sagen wir mal, Schmuh. Also da wird auch ganz viel irgendwelche Pillen, Stoffwechselformel, was wir da alles schon so im Internet aufgestöbert haben, das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Aber die Leute werden arm gemacht, anstatt vernünftige Konzepte auf sie zugeschnitten zu bekommen. Und ich glaube, da müssten die Gesellschaft, die Krankenkassen auch nochmal umdenken. Ja. Und das beginnt wahrscheinlich schon im jugendlichen Alter, wenn nicht so im Kindesalter, dass man aufklärt, wie man quasi sein Leben gestalten kann, um auch diese ganzen Krankheiten zu vermeiden.
Wollte ich gerade sagen. Also in der Schule ist ja der beste Weg. Absolut. Man erreicht alle und man könnte auch noch so ein paar andere Sachen lernen, wie zum Beispiel, wie schließe ich eine Versicherung ab? Also solche Sachen werden ja teilweise auch nicht vermittelt. Aber das ist ein großes anderes Feld. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich.
Ist jetzt schon Schluss?
Ja, wir wollten doch Schluss machen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, es fehlt noch was.
Ja, irgendwie auch. Wir hatten zumindest noch irgendwas anderes im Kopf. Ich habe es aber auch halt
was
vergessen.
Was können die Internisten am besten?
Die Internisten?
Ah. Okay. Was können die Internisten am besten?
Das Pillen verschreiben.
Richtig, da kriegen
ist das
wir,
so ein Insider-Vorurteil?
Ja, die Chirurgen, ja, immer eine Pille hier, mehr aufschneiden. Oh.
Okay.
genau, Pillen verschreiben. Aber da...
Aber das schaffen wir jetzt nicht alles, ne? Ich
glaube. Ja, wir können das machen, aber hier sind 57 Grad in diesem Studio. Also ich finde, wir sollten einen kurzen Break machen. Außerdem hattest du ja eine glorreiche Idee, Hanno. Du hattest mal irgendwas von einem Extraschlag erwähnt. Warum nicht?
Ne? Also ich hatte überlegt, dass wir zu manchen Aspekten unserer Folgen, auf die wir in der Folge selber nicht so richtig eingehen können, kleine, kurze Extra-Folgen von 15, 20 Minuten machen, um da ein bisschen einen kleinen Deep Dive hinzulegen. Mhm. Und da hatte sich doch jetzt angeboten, die medikamentöse Therapie und darüber hinaus noch ein paar interventionelle Verfahren als kleines Special aufzunehmen.
Ja. Also Eingriffe, um den Blutdruck zu senken. Interventionelle Verfahren, wollte ich nur mal übersetzen.
Vielen Dank, genau. Ja, genau. Ja, manchmal hilft es, wenn man auch nochmal nachfragt.
Aber dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier Schluss. Und aber
ja. Nein, wir haben noch eine Tradition, die wir nicht brechen dürfen.
Das geht schon los.
Ja. Lars, sag doch mal, was hast du an Key Messages heute aus der Folge mitgenommen?
Naja gut, also ich fasse schon mal zusammen, um Zeit zu gewinnen. Wir haben ja über Bluthochdruck gesprochen, ne, werte Kollegen.
Er war anwesend, ihr hört es.
dass der ja relativ, ich würde sagen, unbemerkt sich anschleicht, also auch schmerzlos ist letztlich, aber dann am Ende auch böse Folgen haben kann, bis hin zum Auge. Also das würde ich so als erste Message mitnehmen. Dann würde ich als zweites mitnehmen, klar, man kann was dagegen tun, haben wir ja eben gehört, Sport eventuell, aber es ist auch nicht immer vermeidbar. Also manchmal hat man einfach Bluthochdruck und man muss das damit konfrontiert durchs Leben gehen irgendwie.
Alterung, Genetik, da kann man am Ende nichts gegen machen.
Nee. Richtig. Ja,
und dann anschließend daran, was ich gerade schon gesagt habe, man kann es gut ohne Medikamente kontrollieren, aber man kann es auch mit Medikamenten kontrollieren. Deswegen die Empfehlung für den für die Kurzfolge Herzschlag, Extraschlag nennen wir es ja. Ich glaube, das waren drei, oder?
Ja, das war sehr gut zusammengefasst.
Du hast dich mal wieder gerettet.
Ja. Aus der Affäre gezogen.
Ja. Ja. Ich sage ja, das ist meine Akademie hier. Ne? Also ich lerne stetig dazu.
Sehr gut.
Gut. So, dann. In dem Sinne. Ne?
Ja.
Eine Frage habe ich übrigens noch, weil wir eben über Sport gesprochen haben. Ich habe kürzlich überlegt, ich würde mal Basketball jetzt anfangen. Habe ich in der Grundschule mal gespielt. Mhm. Wie steht ihr dazu? Ist das hilfreich generell? Sollte ich das machen? Passt das überhaupt zu mir? Muss ich dann einen anderen Style mir anzulegen?
Kennst du Maxi Bogues?
Nein.
Ist der kleinste Basketballer aller Zeiten.
Von den Hornets, ne?
Ja, ja. Der musst du mal Videos angucken. Maxi Bogues, der kleinste. Also du wirst da sicherlich nicht durch Größe auftrumpfen können.
Ja, aber
vielleicht bist du schnell.
Aber du musst deine Jacke ausziehen lassen. Ja,
ja. Ich habe immer Jacke an.
Nein, ist doch eine gute Idee. Mach das doch.
Okay. Ja, also Hanno, du hast lange Basketball gespielt. Ich wäre fast mal NRW-Meister mit der Schule geworden, obwohl ich nicht spielen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Erzähl ich ein andermal nochmal.
Okay.
Und so sind wir alle beim Basketball irgendwie ganz zufrieden. Ist ein guter Sport.
Ist ein guter Sport.
Ja, dann kaufe ich mir einen Ball.
Los geht's.
Ja, es war mir eine Freude. Folge 4.
Genau. Und an die Zuhörerinnen, vergesst nicht, eure Fragen zu stellen. Mhm. Ne, wir haben schon ein paar beantwortet.
Ja.
Immer her damit.
Unbedingt, genau. Einfach über Social Media uns schicken. Wir sind da erreichbar. Instagram, Facebook, LinkedIn auch. Also einfach schicken. Sehr gut.
Ja. Alles klar.
In diesem Sinne.
Macht es gut.
Tschö. Tschö.
Mit Herz, der Podcast vom kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Podcast gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.